Man muss der eigene Direktor seines Lebens sein, weil es wird kein anderer übernehmen.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen, ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. Wer Esras Lebenslauf anschaut, wird sagen, she made it. Sie hat spannende Praktika gemacht, unter anderem auch in Ankara studiert. Sie hat viel Erfahrung als Beraterin gesammelt und ist richtig durchgestartet. Heute ist sie COO bei Götz Partners und hat es damit bis an die Spitze geschafft. Doch ihr Start alles andere als einfach. Ihre Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland eingewandert. Sie sind von null auf gestartet, um ihren Kindern alles zu ermöglichen und haben genau das auch getan. Esra wurde schnell klar, ohne Bildung geht es nicht. Und in einem ihrer LinkedIn-Posts schreibt sie auch genau das. Bildung fängt mit Vorbildern an. Sie ist eines für mich und nachdem ihr diese Folge gehört habt, sicherlich auch für viele für euch. Esra ist für mich der Inbegriff von hinfallen, aufstehen und wieder weitermachen. Und ich weiß jetzt schon, dass ihr da draußen nach dieser Folge mega inspiriert und motiviert seid, euer Leben in die Hand zu nehmen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Esra Himmel. Und jetzt sitzt sie mir tatsächlich live und in Farbe gegenüber. Und wir haben uns ja ehrlicherweise, liebe Esra, vor ein paar Tagen gesehen. Wir haben eigentlich fast das Wochenende miteinander verbracht, weil du nämlich auch auf unserem Digital Female Leader Award warst, was ganz toll war.
Genau.
Und jetzt sitzt du bei mir in unserem Büro am Frauenplatz. Schöner könnte es nicht sein.
Absolut. Dankeschön für die Einladung und auch Dankeschön für das Wochenende. Das war einfach so ein grandioses Event und ich bin sehr, sehr inspiriert und auch wieder motiviert nochmal rausgekommen und auch nach Hause gefahren. Und insbesondere deine Keynote, liebe Tijan, die war wirklich on the point.
Also. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Aber heute geht es wirklich um dich. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut, weil ja, ich glaube, dass wir einige Verbindungen haben und du auch mit deiner Geschichte, finde ich, ganz viele Menschen da draußen nach diesem Gespräch hundertprozentig inspirieren wirst. Und mir war es ein großes Herzensanliegen, dass ich dich hierher bekomme. Und
Dankeschön.
Du hast ja gesagt und bist da und sitzt mir jetzt gegenüber. Esra, ich fange bei diesem Podcast immer mit etwas an, was mir bei meinen GästInnen auf Social Media auffällt. Und bei dir habe ich mal auf LinkedIn geguckt. Und da gab es einen Post, du wurdest nämlich zur COO bei euch befördert und da schreibst du, und das fand ich schon sehr eindrucksvoll, folgende Zeilen. Der schönste Moment im Rahmen der Beförderung war der Moment, als ich meinen Eltern davon erzählte, als mein Großvater Anfang der 60er Jahre aus der Türkei nach Deutschland kam und einige Jahre später meinen Vater und meine Mutter nachholte, tat er dies in der Hoffnung, dass sie ihrer Familie nachhaltig ein wirtschaftlich besseres Leben ermöglichen können. Als Mitarbeiter am Flughafen Frankfurt und als Putzfrau konnten mir meine Eltern zwar keine Kontakte in die Businesswelt oder große finanzielle Polster bieten, haben mir aber das Wichtigste mit auf den Weg gegeben: Liebe, einen starken Willen, Resilienz, der Glaube an die eigenen Fähigkeiten und Einsatzbereitschaft. Und dann schreibst du weiter über sozialen Aufstieg. Ich kenne das, das ist schon ganz cool, wenn man so weiß, okay, die Eltern haben echt hart dafür gearbeitet, dass man da ist, wo man ist. Ist es dann so doppelt Strike, dass man so denkt, I made it?
Ja, absolut. Also nicht nur doppelt, sondern dreifach, vierfach. Also es war wirklich auch so, dass ich einerseits unglaublich stolz war auf die Beförderung, wirklich glücklich, als ich auch die Nachricht bekommen habe. Gleichzeitig der Moment, als ich meinen Eltern davon erzählte, war erstmal, dass sie es auch gar nicht so richtig verstanden haben und ich ihnen erstmal erklären musste, was das
was
jetzt bedeutet.
Ist.
Und mir war es dann auch auf LinkedIn dann halt wichtig, das Ganze, die Beförderungsnachricht mit einer wichtigen Message zu verbinden und einfach nur zu sagen, hey, ich bin jetzt CEO der Götz Partners Gruppe, ist an sich schon toll, aber es ist einfach für mich toll, in Anführungsstrichen. Ich wollte aber, dass es nochmal einen anderen Impact hat und habe es deshalb auch mit meiner persönlichen Geschichte verbunden und es war auch der Start, dass ich auf sozialen Medien auch mehr über mich geschrieben habe und auch persönlicher geschrieben habe, weil ich gerne mehr Vorbilder auch hätte und auch selber gerne mehr Vorbild hätte oder Role Models, mit denen ich mich identifizieren könnte, weil das hatte ich bisher einfach nicht. Ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, von denen ich mir immer versuche, was abzuschauen oder mir auch was anzuschauen, was ich mir nicht aneignen will. Aber es gibt wenige in der Wirtschaft, mit denen ich mich wirklich zu 100% identifizieren kann. Und so ist dann auch der Post entstanden.
Und wie war das Feedback dann für dich? Also was kam da so zurück?
Also ich hatte mit positivem Feedback gerechnet, aber das, was kam, das hat mich völlig überwältigt und hat mir dann wiederum auch gezeigt, wie wichtig deine Arbeit ist, dass du einfach wirklich diese Sichtbarkeit auch herstellst und auch, dass es ein Need dafür gibt, dass man mehr Role Models mit unserer Vergangenheit und mit unserem Vordergrund, wie du es immer so schön sagst, auch mal zeigt, weil es waren irgendwie über, ich glaube, 220.000 Impressions, über 2000 Likes oder Wahnsinn. Reaktionen, über 120 öffentliche Kommentare und ganz, ganz viele private Nachrichten von sehr, sehr vielen jungen Frauen mit Migrationshintergrund, die mir gesagt haben, boah, das ist so toll, was du machst, können wir mal sprechen? Und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Und ich hatte das ja irgendwie ein paar Tage nach meiner Beförderung gepostet. Und deshalb, ich war dann völlig eigentlich mit meiner Rolle beschäftigt und dann ging das so viral, dass ich mir das dann halt zu Herzen genommen habe und gesagt, okay, ich muss jetzt versuchen, mehr zu diesen Themen auch öffentlich zu stehen und ja, auch dazu zu posten. Und das versuche ich jetzt. Also es ist sehr, sehr zeitintensiv. Das ist der Wahnsinn, was man da alles machen muss. Aber es war wirklich ein sehr, sehr schöner Strike-Moment.
Ja, das glaube ich und ich kann es so nachempfinden. Und wenn man dich jetzt reden hört, dann sieht man auch dein Strahlen im Gesicht. Und ich habe den Post auch noch vor Augen. Du hast ja auch ein Bild von deinen Eltern und dir gepostet, was ich auch sehr schön finde, was immer so eindrucksvoll nochmal unterstreicht, ja, wie man gestartet ist. Und das, was du sagst, diese Vorbildfunktion ist nicht zu unterschätzen, weil selbst die, die öffentlich nicht kommentieren, entweder A, nehmen sie es wahr oder B, schreiben einem dann privat. Und ich finde, das ist ja wirklich richtiger Impact, den man selbst gestalten kann, dass man das Leben von anderen Menschen positiv beeinflusst. Und das machst du auch mit deiner Geschichte. Wir gehen gleich darauf ein, wie du auch bei Götz Partners am Ende des Tages gelandet bist und dazu COO geworden bist. Fangen vielleicht nochmal an dem Punkt an. Du hast in deinem Post über Resilienz geschrieben. Was würdest du sagen? Was zeichnet dein Leben aus? Also wenn jetzt jemand sagen würde, Esra, was sind so Stichworte, die dein Leben bisher begleiten? Was wären das?
Also ist einmal die Resilienz im Sinne von wirklich Anpassungsfähigkeit. Man darf gar nicht unterschätzen, was für einen Vorsprung andere Menschen mitbringen in Deutschland. Sei es zum Beispiel so eine Kleinigkeit wie, wenn man zu einem Business-Dinner geht, wie esse ich mit Stäbchen? Also ich bin das erste Mal Sushi essen gegangen während meinem Praktikum bei einem der Big Four mit unserem Kunden. Und da ist mir dann natürlich so ein, zwei Wochen vorher so aufgefallen, oh verdammt, ich habe noch nie in meinem Leben mit Stäbchen gegessen. Habe mir dann Stäbchen für zu Hause besorgt, fleißig geübt.
Hast du es geübt, ja.
Ja, damit es halt nicht total strange kommt. Das hat dann zu Hause ganz gut funktioniert. Dann natürlich vor Ort so eher semi-gut. Hat dann auch alles geklappt. Aber danach habe ich mir gedacht, nee, das passiert mir nie wieder. Und jetzt bin ich perfekt mit Stäbchen. War dann auch für Götz Partners mehrere Monate in Japan. Und was ich nur damit sagen will, diese Resilienz, dass man nicht aufgeben darf, wenn irgendwelche Herausforderungen kommen, die andere gar nicht haben. Dieses, ja mein Gott, mit Stäbchen essen, ja, das machen andere mit, keine Ahnung, mit 8, 9 Jahren oder vielleicht später. Aber das ist für mich eine Eigenschaft, die auch viele andere Frauen und Männer mit Migrationshintergrund ausmacht, diese Resilienz immer wieder an sich auch zu arbeiten und es nicht als Schlag ins Gesicht nehmen, sondern einfach sagen, okay, jetzt ist die Situation so und ich lasse den Kopf jetzt nicht hängen und mache einfach weiter.
Aber wie oft warst du frustriert? Wie oft hast du gedacht, ey Scheiße, warum habe ich jetzt nicht den Platz am Tisch? Warum werde ich jetzt nicht befördert? Warum habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie mehr Gehalt zu bekommen? Gab es bei dir nicht solche Momente, wo du echt wahnsinnig genervt warst?
Die hatte ich eher auch vermehrt im Studium, als es auch darum ging, Praktika zu bekommen, als ich dann so erlebt habe, okay, man bekommt Praktika nicht nur normal durch Bewerbung und durch die Online-Plattform der Unternehmen, sondern ganz viele kennen dann halt einfach, also nicht selber jemanden, aber ihre Eltern kennen jemanden. Und das fand ich dann eher frustrierend, wobei mir das dann auch immer wieder Antrieb gegeben hat. Und im Studium hatte ich viele Freundinnen, die einen ähnlichen Background wie hatten wie ich und die hatten auch kein Vitamin B und wir haben uns da so gemeinsam durchgeboxt, was halt also so ein gegenseitiges Empowern war, aber das fand ich eher frustrierend. Jetzt im Beruf habe ich mich eigentlich sehr, sehr gut durchgesetzt und wir hatten zum Glück, ich bin ja als Beraterin eingestiegen, einfach Gehälter pro Level sind fix. Das heißt, man kann da gar nicht verhandeln. Das kam dann erst später und das habe ich aber vorher auch dann auch mal zu Hause trainiert.
Also ja.
Ja, mein Ehemann, der ist mein größter Fan und größter Challenger zugleich.
Ja.
Und mit dem, der macht mit mir mal ein sehr, sehr hartes Challenge. Also das funktioniert dann immer ganz gut.
Das ist sehr gut und das ist vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, die jetzt zuhören, sich jemanden aus dem Umfeld zu suchen, der oder die so ein Coach ist am Ende des Tages. Und ich bin auch ein großer Fan von Verhandlungen, wirklich zu üben, ob das Gehaltsverhandlungen sind, ob das Verhandlungen für Projekte sind, weil das einem die Möglichkeit gibt, ein bisschen sicherer auch zu werden.
Absolut.
Und wenn es tatsächlich das Üben mit Stäbchenessen ist oder irgendwie
genau,
die Gehaltsverhandlungen,
ja.
Das gehört auch dazu. Du hast gesagt, du hast es so im Studium dann gemerkt. Ich meine, du hast ja aber dann Praktika gemacht. Du hast es bei der Deutschen Börse, bei EY gemacht. Also warst schon auch so in einem Unternehmensberatungsumfeld. Jetzt bist du auch bei einer Unternehmensberatung, bei Götz Partners. Das wirkt alles, sage ich mal, relativ straight, so ein Schritt nach dem anderen. Wie bist du denn da überhaupt reingekommen für diejenigen, die jetzt zuhören?
Ja, ich hatte während der Abi-Zeit und am Anfang auch des Studiums hatte ich einfach nur Nebenjobs, die gar nichts mit der Wirtschaft so richtig zu tun hatten, zumindest nicht mit dem Büroalltag. Ich war ab dem ersten Tag nach meinem 16. Geburtstag, habe ich in der Bäckerei gearbeitet und dann auch an der Kasse vom, man darf ja wahrscheinlich Namen nennen.
Ja,
vom,
bei mir darfst du
genau,
das.
Genau, vom Saturn. und auch in den zwei Jobs, vielleicht reden wir dazu später nochmal, habe ich auch einiges gelernt, was ich heute auch noch als Benefit immer in meinem Kopf mittrage. Aber auch dieses erste Praktikum bei der Deutschen Börse, da bin ich durch Bildung und gute Noten reingekommen, weil ich in Frankfurt auf einer bestimmten Liste war in den ersten zwei Semestern, dass ich zu den besten Studierenden gehöre. Und die haben dann halt spezielle Praktika-Angebote bekommen. Und dann bin ich in diesen Kreislauf reingekommen, zu sagen, ich brauche mehr Berufserfahrung, mein CV muss sozusagen noch besser bestückt sein. Und dann war das aber eher immer so ein Ausschlusskriterium. Weil bei der Deutschen Börse war ich im Controlling, dann habe ich gesagt, Controlling auf keinen Fall. Dann war ich bei einem der Big Four im Audit, habe ich auch gesagt, um Gottes Willen auf keinen Fall. Dann war ich auch wieder nach meinem Auslandssemester bei einem der Big Four, aber in einem Transformation-Bereich. Da dachte ich mir, ah ja, okay, Projekte, dealbasiert, Transformation, das passt schon eher. Und dann bin ich in den ganzen Unternehmens-Consulting-Bereich reingekommen.
Würdest du also sagen, dass Bildung dein Aufstieg war?
Auf jeden Fall.
Hat das auch dazu geführt, dass du so wahnsinnig dahinter warst und dich doppelt und dreifach reingekniet hast?
Ja, also das hat auf jeden Fall schon in der Schulzeit auch angefangen und da startet halt auch dieses ganze Thema, wenn man nicht zu 100% dazugehörig ist, dann war mein Motto so, okay, ich zeig's euch, dass ich nicht zu 100% dazugehöre, aber ich bin einfach besser.
Mhm.
Also auch wenn es sich jetzt bescheuert anhört, aber so war es auch.
Ja.
Und dementsprechend war ich dann wirklich sehr, sehr stark intrinsisch auch motiviert, was auch meine Noten anging, sei es in der Schule, aber auch in der Uni und dann auch darüber hinaus.
Hast du dich da unter Druck gesetzt oder
ja.
War das?
Ja, immer. Immer. Also nicht nur hast du dich damals unter Druck gesetzt, tue ich immer noch. Ich glaube, ich bin auch der größte Kritiker von mir selbst, weil ich schon immer wieder auch darüber nachdenke, mache ich das eigentlich gerade gut, was ich mache? Ich glaube, Frauen tendieren dazu auch nochmal deutlich mehr als Männer. Ich finde es einerseits positiv, weil man arbeitet an sich und entwickelt sich. Gleichzeitig darf es nicht zu stark sein und man darf sich nicht selber irgendwie kleiner machen, als man in Wahrheit ist.
Welche Rolle spielt, würdest du sagen, die soziale Herkunft in diesem ganzen Thema Karriere?
In Deutschland eine sehr, sehr große. Also wenn man sich alleine mal die Tische der Entscheider anschaut, dann siehst du, dass dann häufig dieselben Namen da sind. Also sehr häufig dieselben männlichen Vornamen. Die meisten haben einen Doktortitel, hilft immer. Dann meistens auch ein Akademiker-Background und nicht nur ihre Generation, sondern auch die Generation über ihnen. Und für mich ist Bildung der Schlüssel, damit überhaupt der soziale Aufstieg möglich ist. Bildung bedeutet nicht immer, dass der soziale Aufstieg kommen wird, aber ich glaube, wenn man die Bildung nicht hat, dann verschließen sich alle Türen.
Ja, das kenne ich auch von meinem Vater, den hast du ja auch gesehen,
ja.
Der immer super sauer war, wenn ich gesagt habe, nach dem Gymi will ich irgendwie eine Ausbildung machen. Und jetzt werden wahrscheinlich einige zuhören und sagen, wieso, Ausbildung ist ja auch völlig in Ordnung. Dazu muss man aber verstehen, das habe ich bei vielen mitbekommen, deren Eltern eingewandert sind, dass für die Eltern ein Abschluss, ein Zertifikat das Ultimo war oder auch
ist.
Er hat immer gesagt, in Deutschland zieht dieses blöde Papier, das brauchst du und so, sonst bist du hier nichts. Und dann hat er gesagt, als Frau vor allem und so. Und dann hatte ich mal kurz drüber nachgedacht, eine Ausbildung zu machen. Und dann war er so stinksauer, dass er zwei Wochen mit mir nicht gesprochen hat.
Stöcke.
muss man
auch mal durchhalten.
Ja, wirklich. Und dann habe ich dann doch irgendwie beschlossen zu studieren. Ja, erst VWL und bin da rasant durchgerasselt und dann später Politik. Ich muss sagen, auch wenn ich das damals total ätzend fand, bin ich ihm heute natürlich extrem dankbar. Nicht zu sagen, der akademische Weg ist der wichtigste, sondern zu sagen, mach etwas zu Ende, ja, was du dann auch in der Hand hast.
Auf jeden Fall.
Wie ist es bei dir? Du hast ja auch türkische Wurzeln. Aus welchem Setup kommst du?
Also meine Eltern haben ähnlich getickt wie dein Vater und wahrscheinlich auch deine Mutter. Also ich bin die jüngste von 4 Geschwistern. Mein Großvater kam schon während den 60ern nach Deutschland und hat dann einige Jahre später meinen Vater und dann anschließend auch meine Mutter nachgeholt nach Deutschland. Und das heißt, wir sind so die klassische türkische Familie in Deutschland. Ich gehöre zur dritten Generation hier. Und meine Mutter war Putzfrau und hat unglaublich viel gearbeitet, immer abends. Also ich kenne sie seit meiner, sozusagen in meiner Kindheit, sie war halt immer ab 16 Uhr dann auch immer arbeiten. Das heißt, ich kannte das auch. Sie war teilweise zu Hause, aber teilweise hat sie auch ihren Beitrag dann natürlich auch geleistet für unser Haushaltseinkommen. Und mein Vater hat bei Fraport gearbeitet am Flughafen in Frankfurt und hatte da unterschiedliche Jobs von dem Kofferlader, mhm, und am Ende war er der Zubringer der Treppe zum Flugzeug. Also von daher auch Jobs, die nichts damit jetzt zu tun haben, was ich mache, die mich aber natürlich auch geprägt haben.
Ja, und dann ist es natürlich umso wichtiger, auch Leute außerhalb zu haben, mit denen man dann über, wie verhalte ich mich auf Businessveranstaltungen, wie baue ich eigentlich mein Netzwerk auf, wie werde ich sichtbar sprechen kann, weil du kennst es dann auch irgendwann, wenn es soweit ist, sind die Eltern natürlich extrem stolz und sie haben einem ja auch viel mitgegeben. Das ist das, was du in deinem Post schreibst, ne? Die Liebe, die Zuversicht, den Mut auch, ja, weiterzumachen.
Und aber auch diesen Push.
Den Push voll. Und ich glaube auch, dass durch ihre, also mir ist immer so im Ohr, dass auch meine Eltern immer gesagt haben, du musst doppelt so hart arbeiten, ja, so. Das gibt einem natürlich diesen Push, ja, und auch diesen Leistungswillen weiterzumachen und auch die Resilienz. Ich glaube, viele, die vielleicht nicht aus so einem Background kommen, würden vielleicht sogar schneller aufgeben oder schneller sagen, komm. Und ich glaube, da sind wir viel krasser im Nehmen, ja? So, ja, wie oft, absolut, ich schon irgendwas irgendwo gearbeitet habe, was eigentlich überhaupt nicht gesund ist, ehrlicherweise, auch wie mein Körper und so. Aber das kommt natürlich daher, dass man halt weiß, ist
genau,
egal.
Man muss nochmal deutlich mehr arbeiten als die anderen. Und meine Eltern haben mich immer gepusht, dass ich lernen muss. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn sie gekocht hat, geh du mal lernen, mach deine Hausaufgaben.
Ja.
Ich koche jetzt zu Hause.
Ja,
jetzt, heute finde ich es immer sehr, sehr schade, weil ich kann gar nicht kochen. Das ist halt jetzt heute, sagt sie, mein Gott, wieso kannst du nicht kochen? Wo ich auch sage, okay, du hast auch deinen Beitrag
kannst
dazu
noch lernen,
geleistet. Genau, ich kann es noch lernen. Zum Glück, mein Mann kann sehr, sehr gut kochen.
Sehr
da sind
gut,
sozusagen die Rollen geswitcht. Sehr. Aber meinen Eltern war das schon damals immer sehr, sehr wichtig, dass ich meinen Weg gehe, weil sie halt wussten, wir müssen einfach als Deutsch-Türken oder als, wie man es auch immer sagt, wir müssen einfach viel mehr machen, um erfolgreich zu sein. Und wenn man auch bedenkt, wo sie hergekommen sind, ich meine, meine Mutter und mein Vater kommen aus einem kleinen Dorf, aus Anatolien, aus Kayseri. Meine Mutter hatte nicht die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, aus familiären, privaten Gründen. Das heißt, sie hat sich dann später das Lesen und Schreiben selber beigebracht über die Jahre. Mein Vater war bis zur 6. Klasse in der Schule und danach auch nicht mehr, weil er dann auch gearbeitet hat. Und das heißt, sie haben natürlich darauf gepusht, dass wir die Möglichkeiten, die es in Deutschland gibt, und es gibt die Möglichkeiten, hier was zu erreichen. Es gibt zwar unglaublich viele Herausforderungen, das muss man gar nicht kleinreden, aber in Deutschland hat man die Möglichkeit, wenn man auch selber sehr, sehr aktiv ist, ich sage mal push, 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 sich selbst immer auch pusht, sich nicht klein kriegen lässt, dass man seinen Weg geht. Und da bin ich ihnen natürlich unendlich dankbar, weil wenn man sich auch vorstellt, wo sie hergekommen sind, dass sie in ein Land gekommen sind, in dem sie die Sprache nicht können, in dem sie sich auch kulturell so 0,0 zu Hause gefühlt haben bis zum Schluss. Sie sind jetzt wieder mehr in der Türkei, weil sie jetzt in Rente sind, bis zum Schluss eigentlich nicht hundertprozentig angekommen sind, dass sie das alles gemacht haben, weil sie für ihre Familie oder vor allem für ihre Kinder und ihre Enkelkinder wussten, es ist der richtige Schritt, dann ist es ja klar, dass sie dann halt sagen, holt das Größtmögliche aus diesen Benefits, was das Land zu bieten hat, heraus und leistet euren Beitrag dafür.
Glaubst du, dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören oder doppelt so viel arbeiten zu müssen wie alle anderen am Tisch, hättest du auch, wenn du französische Wurzeln hättest?
Nee, vor allem dann würde es ja jeder erstmal positiv auch sehen, weil, oh Gott, Esra spricht Französisch.
Esra Himmel, du hast ja jetzt
genau, habe ich ja auch
einen deutschen Namen.
Aber nein, auf keinen Fall. Die kulturellen Hintergründe von Menschen werden ja unterschiedlich bewertet. Wenn man aus Italien, Frankreich, UK oder USA kommen würde, dann sieht man direkt den Benefit. Bei dem türkischen Hintergrund denkt man so, okay, wieder sozusagen so eine Arbeiterfamilie, was kann die eigentlich? Also Ich habe das nicht sehr stark bei mir selber erlebt, aber ich weiß, dass es grundsätzlich so auch gesehen ist. Aber grundsätzlich muss ich auch sagen, dass ich in meiner Zeit bei GP sehr stark gefördert wurde. Also gefördert und gefordert gleichzeitig. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt total klein gehalten wurde oder überhaupt nicht. Also da waren meine Chefs insbesondere, haben schon auch immer geschaut, was kann ich und was kann ich nicht und haben mich schon auch sehr stark gepusht.
War das immer dein Ziel, also wie auch immer man Karriere definiert, ne, aber so wirklich Karriere zu machen, an der Spitze zu landen?
Also meine, das stand auch in irgendeiner Art, weiß ich noch, dass es auch in unserem Abi-Buch drin stand, die Karriere machen wird oder auch meine Ethiklehrerin, die sehr begeistert von mir damals war, weil ich halt immer meine Hausaufgaben gemacht hatte und als Einzige meistens die Texte gelesen hatte von allen und immer gute Beiträge gebracht habe. Die hat damals schon zu mir gesagt, Esra, du wirst Karriere machen. Und für mich hatte immer dieses Karriere machen, war auch mit Unabhängigkeit verbunden. Nicht nur finanzielle Unabhängigkeit, aber auch menschliche Unabhängigkeit, dass ich auch in Anführungsstriche ausbreche aus den klassischen Berufen, denen vielleicht auch Menschen in meinem Umfeld vorher hatten.
Das ist interessant, dass es bei dir deine Ethiklehrerin war. Bei mir war es, ich war ja auf einem katholischen Mädchengymnasium, mein Religionslehrer, der dann ganz stolz mal in so ein Abi-Heft geschrieben hat, der hätte die erste Muslima auf der Schule, damals war ich auch, die sei in seinem evangelischen Religionsunterricht gewesen. Das fand er ganz toll. Also liebe Grüße an Herrn Bechtold, falls der jetzt irgendwie mal über diesen Podcast stolpert. Aber es sind tatsächlich immer so einzelne Leute, die einem auf dem Weg begegnen, die dann doch, finde ich, nochmal das Potenzial direkt sehen und sogar auch pushen. Du hast gerade gesagt, bei GP sind es auch deine Chefs. Hattest du sonst auch so Mentorinnen und Mentoren in deinem Umfeld oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich habe mir auch während meiner Studienzeit und vor allem auch bei meiner Zeit bei GP unbewusst immer auch Mentoren gesucht. Also es war dann nie deklariert als, du bist jetzt der Mentor, ich bin die Mentee. Aber ich habe schon häufig mal um Rat gefragt, so gesagt, wie würdest du das machen? Und dann, das war dann keine kontinuierliche Mentor-Mentee-Beziehung, aber schon viele, mit denen ich einfach mal ein Sparring gemacht habe. Und das auch als Rat an alle, die zuhören, die wenigsten Leute, wenn man mal um Hilfe bittet, sagen nein.
Das stimmt.
Man muss sich einfach mal überwinden, zu sagen, hey, ich habe die Situation, wie schätzt du das ein? Aber ich hatte einen klassischen Mentor, das gibt es in jeder Unternehmensberatung, man kommt rein, man hat seinen New Hire Mentor, man hat seinen klassischen Mentor, mit dem hatte ich eine gute persönliche Beziehung, aber so dieses richtige Mentoring, wie gehe ich meinen Weg, da haben dann wirklich viele andere nochmal eine Rolle gespielt.
Ich finde es ein super Tipp, dass du auch sagst, geht aktiv auf andere zu, weil das ist, glaube ich, auch ein Mythos, der rumschwirrt, dass man irgendwie A, entdeckt wird und B, dass Leute sagen, ach, ich bin jetzt mal ein Mentor, eine Mentorin, sondern dass man aktiv um Rat fragen muss. Und ich finde es ehrlich gesagt auch ganz schön. Also ich finde es auch schön, wenn ich jetzt um Rat gefragt werde, weil ich mir so denke, ich habe so viele Sachen gemacht, so viel Quatsch gemacht, das musst du gar nicht durch. Ja, kann ich dir gleich sagen, dass du eher so abbiegen musst als so. Und das ist natürlich ganz cool, weil wir haben auch nochmal einen anderen Weg, den unsere Eltern haben und jetzt den sozusagen weiterzugeben an die Next Generation, die da ja steht in den Startlöchern, finde ich auch cool. Und mir ist auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich finde schon, dass so es mittlerweile auch eine stärkere Community an Menschen mit Migrationsgeschichte gibt. Ich meine, türkisch ist das eine, aber mir schreiben auch viele, die persische Wurzeln haben oder auch arabische Wurzeln und die sagen, hey, mit dem, was du machst, öffnest du halt die Türen. Ich bin dir total dankbar. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ich mir so denke, ich weiß noch, wenn ich so zurückspule vor vielen Jahren, da habe ich mich noch alleiner gefühlt, noch einsamer. Und jetzt kommt aber auch, finde ich, so durch Insta, durch LinkedIn, also so, ich müsste das ehrlicherweise mal analysieren, wie viele Migrationsgeschichte haben. Aber das finde ich mega cool, wenn ich so denke, ja, einerseits das Thema Frau sein, so, da bist du eh schon Alien in einigen Runden und dann aber noch Migrationsgeschichte, das ist ganz cool. Wie erlebst du das auch so?
Absolut. Also ich finde auch, insbesondere durch LinkedIn und dass es auch so starke Stimmen auch gibt wie dich, dass man einfach viel offener auch darüber redet, weil man muss ja auch sagen, bis zu einem gewissen Punkt in seiner Karriere versucht man seinen Hintergrund ja auch nicht zu stark nach außen zu tragen, weil der halt meistens nicht positiv bewertet wird. Und das ist eigentlich schlimm, dass man das sagen muss, aber bei mir war es so, dass erst als ich nach der Beförderung, dass ich dann auch gesagt habe, hey, jetzt kann ich wirklich ein tolles Vorbild sein und ein Role Model sein und werde es nicht noch verheimlichen oder so. Und von daher, ja, es gibt viele, aber es gehören noch viel, viel mehr an den Tisch. Weil an den wirklichen Entscheidungstischen da fehlen sie dann meistens. Ja. Und dann liegt es auch an uns, einerseits wirklich an den Tischen zu bleiben und dann aber auch den Raum zu machen und auch den Platz zu ebnen für die nächsten Generationen.
Total, durch die Tür durchzugehen und nicht zuzuschlagen, sondern offen zu lassen. Esra, wenn man dir so zuhört, merkt man so, okay, das Thema soziale Herkunft ist dir wichtig, aber Bildung ist für dich auch ein zentrales Anliegen. Es war für dich und ich glaube, es ist auch für viele der Schlüssel zu Aufstieg und zu mehr machen. Wenn jetzt Leute zuhören, ich glaube, es hören auch viele Menschen zu, die irgendwie schon ihre Ausbildung haben, ihr Abi in der Tasche haben oder ihren Weg, ihren ersten beruflichen Schritte gegangen sind. Was hilft denn dann, wenn ich schon im Job bin, um weiterzukommen?
Also in allem, was ich sage, will ich nie auch diese Ausbildungsberufe oder so kleinreden. Ja. Also zum Beispiel, dass alle Menschen im Pflegedienst eine so enorme Rolle haben, dass, also das hat jeder schmerzlich auch erlebt in den letzten 2 Jahren oder mehr Jahren. Aber was man einfach machen muss, sich auch immer wieder versuchen, selber aktiv um Chancen zu kümmern. Es wird keiner einfach nur sagen und zeigen, hey, hier gibt es irgendwie eine Weiterbildung, magst du die machen? Nein, also das gibt es einfach aus meiner Sicht nicht. Man muss sich selber hinsetzen und schauen, welche Weiterbildung gibt es, die ich machen kann und dann zu seinem Vorgesetzten gehen und sagen, das und das würde ich gerne tun, weil man selber sein eigener Held auch sein muss. Das hast du ja wunderschön selber tätowieren lassen. Aber man muss der eigene Direktor seines Lebens sein, weil es wird kein anderer übernehmen. Oder kein anderer wird es so gut übernehmen, wie du es selber auch machen könntest. Das heißt, immer wieder schauen, wie kann ich Chancen eröffnen?
Ja, und vor allem, ich finde auch, kein anderer sollte es übernehmen, weil da sind wir wieder beim Thema Unabhängigkeit. Und es ist schlimm, wenn man das irgendwie anderen überlässt, dass die entscheiden, wie mein Leben auszusehen hat. Deswegen finde ich einen großen, ja auch emanzipatorischen Ansatz von dir zu sagen, hey, kümmert euch selbst um die nächsten Steps. Klar gibt es dann Leute, die einem Türen öffnen zu Tischen, aber ich muss schon meine Stimme nutzen und ich muss schon auf die Leute zugehen.
Du musst selber durchgehen.
Genau.
Du musst auf jeden Fall selber durchgehen, weil das wird dann auch die nächste Herausforderung.
Total.
Und dann immer wieder sagen, ich kann das. Vielleicht kann ich es nicht ab der ersten Sekunde, aber ab der 10. Sekunde kann ich es dann spätestens.
Ja. Und ich laufe alleine und dann eben lasse ich andere auch noch durchlaufen. Esra, auch für dich habe ich natürlich schnelle Fragen vorbereitet. Und ich fange mit meiner jetzigen Lieblingsfrage an. Ich bin super gespannt, was du darauf antwortest. Katzen oder Hunde?
Hunde.
Oh Gott sei Dank, okay.
Also wir haben beides nicht zu Hause, aber wenn, dann wäre es eher ein Hund als eine Katze.
Würdest du dir einen Hund zulegen?
Also ich wüsste nicht, wie ich mich darum auch noch kümmern soll. Also ich habe ja einen Sohn und das ist schon sehr, sehr viel Management, weil ich auch Vollzeit arbeite.
Ja.
Und ich wüsste nicht, wie das mit einem Hund auch noch funktionieren soll.
Vielleicht, wenn der Kleine dann ein bisschen größer ist. Dann kommt ja meistens ehrlicherweise von Kindern der Wunsch nach Tieren. Ja. Was wolltest du eigentlich als Kind werden?
Ich hatte nie so richtig diesen Traumberuf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ganz viele haben ja dann irgendwie Ärztin oder Lehrerin. Das hatte ich ehrlicherweise nie.
Aber du bist deinen Weg trotzdem gegangen. Aber ganz ehrlich, ich finde die Antwort auch mal gut, weil die meisten irgendwie sagen, ich wollte, keine Ahnung, so wie du sagst, Lehrerin oder irgendwas werden oder Schauspielerin oder so, ne? Ich finde es auch mal gut, dass jemand sagt, du, keine Ahnung, ich glaube, sehr viele werden das nachempfinden können. Beim Abi stand dann auch, finde ich, da gab es so ein, bei uns zumindest ein Feld, wo man schreiben sollte, was man nach dem Abi unbedingt alles machen will. Und bei ganz vielen stand tatsächlich, dass sie unbedingt eine Familie gründen wollen. Ja, und bei mir stand, glaube ich, Party.
Ja, genau, das gehört dann auch zu der Zeit.
Genau. Gibt es etwas in deinem Leben, wovon du dich besser trennen solltest?
Oh, Selbstzweifel? Dieses immer wieder auch über sein eigenes Handeln negativ nachdenken und sozusagen immer extrem kritisch sein. Also das merke
ich. Du bist
schon
sehr kritisch mit
dir. Ich bin extrem kritisch. Also auch die Freundin, die am Wochenende mit mir bei eurem Event war, mit der hatte ich natürlich auch viel geredet auf dem Weg von München nach Karlsruhe. Liebe Grüße an dieser Stelle an die Katha. Die hat dann auch immer wieder gesagt, es ist so Wahnsinn, was du erreicht hast und wie kritisch du immer wieder auf deine Aktivitäten schaust.
Wenn du jetzt einer Freundin den Tipp geben würdest, wie sie mit den Selbstzweifeln umgehen, was würdest du ihr sagen?
Ja, das Witzige ist, wenn ich mit einer Freundin rede, dann bin ich ja total selbstbewusst und sage, schau mal her, was du alles schon gemacht hast, wie intelligent du bist und welchen Weg du gegangen bist. Also ich gebe dann schon diese ganzen Tipps, die ich mir selber auch geben sollte. Insbesondere, dass man sich auch mal anschaut, was haben eigentlich die anderen gemacht.
Ja, also und was hat man selber auch schon erreicht.
Und
ne?
Es kochen ja meistens alle einfach mit Wasser.
Ja, total.
Es ist je nachdem immer, wie man es verkauft. Und ich bin auch immer eine sehr, sehr aktive und auch in Meetings und so schon auch mal eine, in Anführungsstrichen, dominante Person. Diese Zweifel kommen dann eher natürlich, wenn ich einfach über meinen Tag nachdenke oder bei den letzten 6 Monate. Und ich glaube, man sollte es auch nicht komplett ablegen. Man sollte es einfach nur in eine gute Relation setzen.
Ja, ja, und halt auch nicht über einen bestimmen lassen. Ne? Dass man so denkt, oh Gott, jetzt ist am Ende des Tages nur noch dieser Selbstzweifel und ich kann meine Erfolge nicht mehr sehen. Deswegen schreibe ich immer super gern, kann ich nur oft genug sagen, das Erfolgstagebuch kann
ich euch nur empfehlen. Habe ich auch damit angefangen. Das ist richtig, weil ich mache mir genau in OneNote eine Page und die heißt einmal Achievements und dann steht dahinter fast jedem Tag ein kleiner Positiv. Und das lese ich mir dann immer durch. Okay, eigentlich machst du es schon ganz schön gut.
Ja, das ist wirklich, das hilft total. Gibt es irgendwas, was du gerade neu versuchst zu lernen?
Klar, jetzt in meiner neuen Rolle, die habe ich jetzt seit 6 Monaten. Auch da muss man ja erstmal eine gewisse Haltung auch einnehmen. Und da werde ich mit Sicherheit in 10 Jahren auch mal zurückblicken und mir denken, um Gottes Willen, was hast du denn da gemacht? Mhm. Aber auch das ist ja auch ein Lernprozess. Also von daher, ich habe aktuell sehr viel zum Lernen, sei es im Beruf, dann auch, wie manage ich meinen Beruf und auch mit meinem Sohn und dann auch mit Familie, mit Freunden. Also dieses Management des gesamten Lebens, das ist eine große Herausforderung.
Ja, das ist eine große Lernaufgabe. Ich glaube, egal, was man so als Background dann noch hat, ob das Kinder sind, ob das eine Familie ist, um die man sich kümmern muss, pflegen muss. Also das ist dann immer, finde ich, eine Mammutaufgabe. Und Hut ab an alle, die das wirklich jeden Tag meistern. Welchen Beruf außer deinem eigenen würdest du eigentlich gerne nachgehen? Gibt's da was?
Also was ich spannend finde, sind zum Beispiel auch die Private Equity, die Branche, die auch viel zu wenig besetzt ist mit Frauen und noch weniger mit Migrationshintergrund. Und das wäre eigentlich, wenn ich nicht meinen Weg eingeschlagen wäre, da mal den Fuß reinzubekommen, das wäre nochmal mein zweiter Karriereweg.
Ja, du hast recht. Das ist noch undiverser, als ob das jetzt die Unternehmensberatungswelt ist oder generell die Wirtschaft. Da ist noch sehr viel zu tun. Aber you never know, ne? Du bist ja noch nicht am Ende angekommen.
Absolut nicht.
Schaust du eigentlich oft auf dein Handy?
Immer, leider.
Ja.
Also ich versuche es mir in Meetings abzugewöhnen, dass ich nicht zu sehr drauf schaue, weil es auch, finde ich, etwas mit Respekt zu tun hat, dass man die Aufmerksamkeit jemandem schenkt. Und ein Zeitpunkt, wo ich es auch nicht mache, ist, wenn ich abends nach Hause komme und bei meinem Sohn bin, da versuche ich mein Handy einfach in der Tasche zu lassen, auch wenn ich es manchmal dann summen höre, weil E-Mails reinkommen, weil diese Quality Time, die muss halt einfach 100% genutzt werden.
Ja.
Aber nee, ansonsten bin ich schon ein sehr starker Handymensch.
Ja, ich kenne das. Und auch wenn ich es mir vornehme, ist es immer schwierig. Aber ich finde auch das zum Beispiel so, Perfektion gibt es nicht und irgendwas müssen wir irgendwie an Lastern haben. Und wenn es halt leider das Handy ist. Apropos Sohn, was würdest du eigentlich oder was gibst du deinem Sohn mit? Was ist die wichtigste Botschaft?
Auch da, dass er alles erreichen kann und vor allem, ich versuche es auch durchzuziehen, dass ich mit ihm nur Türkisch spreche, weil ich auch möchte, dass er diese Verbindung zu seinen Wurzeln, die er durch mich auch hat, dass die nicht komplett verloren geht.
Oh, voll gut, dass du das machst.
Ja, mein Wortschatz und sozusagen, wie ich mich komplett artikuliere, ist im Deutschen nochmal eine andere,
aber
es ist mir wichtig, dass er ein gutes Set an Sprachfähigkeiten hat im Türkischen, damit er sich auch mit seinen Großeltern gut austauschen kann.
Ja, das ist voll gut.
Und das ist etwas, das liegt mir auch am Herzen.
Ja, das ist voll gut. Ich glaube, gerade wenn man in so einer mehrkulturellen Familie unterwegs ist, das ist dann total wichtig und ich würde mir auch wünschen, dass mein Türkisch noch besser ist. Ich meine, es reicht immerhin, dass ich sehr viel verstehe, manchmal auch Gespräche höre, von denen ich denke so, oh mein Gott.
Ja, genau. Manchmal denkt man sich, okay, genau.
Wenn also, so türkische Jungs sich unterhalten.
Denkt man sich immer, oh, okay, darf ich euch einen Rat geben?
Ja, genau. Aber auch das zum Beispiel, ne? Ich meine, ich glaube ja sowieso daran, dass wir Menschen zu den jeweiligen Situationen, Ereignissen, die immer richtige Entscheidungen treffen. Und meine Eltern haben halt damals die Entscheidung getroffen, weil sie beide sehr viel gearbeitet haben und wir bei vielen Nannys waren, die selbst auch Migrationsgeschichte hatten. Dann sollen mein Bruder und ich halt wenigstens perfekt Deutsch sprechen, damit wir nie diese Probleme haben. Und ich glaube schon, dass sie heute das hier und da, ja, was heißt bereuen, aber schon sagen, es wäre schöner, wenn wir es noch besser könnten, das Türkische. Aber auch da zum Beispiel ist auf meiner Bucketlist irgendwann mein Türkisch aufzufrischen und wenn es irgendwie an der Volkshochschule ist oder eine Türkischlehrerin am liebsten zu
oder einfach mal 6 Monate in Istanbul leben.
Ja, wäre auch schön. Da müsste ich nur Marco, meinen Mann, überzeugen, aber das kriege ich auch irgendwie hin. Der macht da schon so viel mit. Genau, machen wir Global Digital Women nach ACI, machen wir dann aus Istanbul raus. Auch ganz schön. Esra, es war apropos sehr schön mit dir. Danke für deine Offenheit. Ich weiß es sehr zu schätzen.
Das war für die Einladung.
Dein erster Podcast.
Ja, absolut. Deshalb, ich war sehr, sehr nervös.
Das habe ich bewusst nicht zu Beginn gesagt. Aber zum Schluss, ihr Lieben da draußen, damit ihr das nochmal mitbekommen, wie toll es auch ist, dass Menschen sich trauen, in meinem Podcast zu kommen. Und auch wenn ihr Tipps habt und Leute empfehlen wollt, super gerne, schreibt mir einfach über jeglichen Kanal. Und ansonsten abonniert fleißig und vor allem folgt der wunderbaren Esra Himmel auf LinkedIn. Jetzt machen wir so ein bisschen Druck, dass du mehr postest.
Genau, jetzt habe ich Pressure. Pressure is on.
Genau.
Nein, das werde ich auf jeden Fall machen. I'm an independent diva with a style that you love, so check it out.